Es war wirklich der Fokus darauf, eine Kuh zu haben, die aus unserem Moorgras nach Biorichtlinien Milch produzieren kann und dabei gesund bleibt. Das war eigentlich der Anreiz.
Die sehen ja aus wie von vorgestern. Sie sind recht klein. Irgendwie sprechen die mich nicht so an. Das war mein erster Gedanke, als ich DSN, das deutsche schwarzbunte Niederungsrind, das erste Mal in live gesehen habe. Und ich musste mir dann nach kurzer Zeit, weil ich auf einem Vortrag war, wo ein Praktiker mit diesen Tieren arbeitet, musste ich mir halt auch eingestehen, ich tue dem auch Unrecht, diesem Rind. Denn es ist nicht nur Vorfahre von unseren HF-Kühen, es hat auch einfach seine Daseinsberechtigung auf Standorten, die halt nicht so ideal sind, wo du vielleicht auch ja viel Grünland unter schweren, nassen Bedingungen hast oder so. Und da kann das durchaus Sinn machen. Und als ich dann noch von den Schlachterlösen und dem Markenfleischprogramm erfahren habe, dachte ich, oh, sehr spannend, diesen Sven Gramsch, den holst du dir heute mal ins Interview. Ein paar Daten zu seinem Biobetrieb in Jade, Niedersachsen. Er bewirtschaftet 250 Hektar nach Biolandrichtlinien, hat nicht nur DSN-Kühe, sondern auch alte Angler und Holsteins. Derzeit befindet sich die Herde in der Aufstockung. Es kam im Februar 2025 ein weiterer Betriebsstandort hinzu und so wachsen sie von 150 auf 300 Kühe. Der Zeitpunkt der Podcastaufnahme war Ende Oktober 2025. Da waren sie schon bei 270 Kühe angelangt. Die Milchleistung ist bei ca. 6000 Kilogramm bei den DSN-Rindern und er ist auch zweiter Vorsitzender im Verein zur Erhaltung des deutschen schwarzbunten Niederungsrindes. Über dieses Rind sprechen wir. Was sind die Unterschiede zu HF? Wo haben diese Rinder ihre Stärken oder vielleicht auch Schwächen? Und wir sprechen natürlich auch über die Wirtschaftlichkeit und auch sehr spannend, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass diese Kühe bei ihm auf dem Hof stehen. Wir springen direkt rein ins Gespräch mit Sven Gramsch.
Kuhverstand Podcast, der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Erhalte Tipps und Impulse auf deinem Weg zu mehr älteren Kühen. Denn sie sind die Grundlage für mehr Gewinn und mehr Lebensqualität für dich und dein gesamtes Hofteam. Christian Völkner, der Gründer vom Club der alten Kühe, ist dein Pfadfinder auf deinem Weg zu gesünderen Kühen. Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's!
Sven, wann hast du das letzte Mal gedacht, gut, dass ich mit DSN arbeite?
Gestern, als es so stark geregnet hat. Wir haben unser Jungvieh noch alles draußen. Oder überwiegend alle Tiere, die älter als 6 Monate sind, sind noch auf der Weide. Und als das Wetter gestern schlechter wurde, da habe ich gedacht, ja, gut, dass wir unsere DSN haben.
Wir haben hier Ende Oktober 25 zum Zeitpunkt der Aufnahme, weil die einfach weniger Trittschäden machen.
Ich denke mal, weil die auch einfach robuster sind. Also wir haben auch noch ein paar Holsteinrinder damit gehabt in der Gruppe. Das war jetzt eine Gruppe von knapp 50 Stück. Und da hat man schon gesehen, dass die HF jetzt, die müssen rein. Also die verlieren schon an Körperkondition. Die DSN wachsen wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so, wie man sich das erwünscht dann. Aber auf jeden Fall halten die das dem Wetter besser stand und können wahrscheinlich aus dem Gras auch noch mehr machen.
Also, DSN ist ja eine klassische Zweinutzungsrasse. Und bei dir liegt die Milchleistung bei der DSN-Tieren, bei deinen DSN-Tieren bei 6000 Kilogramm, so Tendenz steigend. Irgendwo so der durchschnittliche Biobetrieb in Niedersachsen hatte so 21, 22, habe ich herausgefunden, um die 7700 Liter so groß, grob. Also bist ja einen Tacken drunter. Aber ist ja auch eine Zweinutzungsrasse. Und wie verteilt sich das so grob? Kannst du das sagen in Milcherlös und Fleischerlös?
Oh ja, natürlich. Der Milcherlös ist natürlich immer das Größere. Prozentual kann ich das jetzt nicht genau sagen. Aber genau, also zum jetzigen Stand ist einfach, der Milcherlös ist immer noch das Wichtigste hier auf dem Hof. Ja, wir sagen eigentlich auch immer, Dreinutzungsrasse ist das. Milch, Fleisch und Arbeit. Früher war das ja so, dass die Ochsen und die Rinder oder Kühe auch vorm Pflug und so weiter eingesetzt wurden. Genau, die ärmeren Bauern hatten ja früher keine Pferde.
Ja, aber dann wird es nämlich spannend, wie das gelingen kann, sozusagen trotz geringerer Milchleistung, und du sagst, das ist dein Haupterlös, da gut wirtschaften zu können, weil letztendlich muss es wirtschaftlich sein. Und daher die Frage, du lieferst ja an die Molkerei Ammerland. Bekommst du da Zuschläge von deiner Molkerei?
Nein. Also natürlich Fetteiweiß, wenn man ein bisschen höhere Inhaltsstoffe hat, da bekommen wir natürlich Zuschläge. Genau, die Wirtschaftlichkeit des Betriebes ist so ein bisschen, ja, wie soll ich das darstellen? Es ist ein System, wo diese Kuh reinpasst, so muss ich es vielleicht sagen. Also wir haben eigentlich einen Betrieb jetzt jahrelang gehabt, der viel Fläche hatte und eher eine geringe Kuhzahl zur Fläche. Und deswegen war immer die Idee, so viel Grundfutter wie möglich in die Kuh, dass die da Milch draus macht. Und deswegen haben wir Kraftfutter alles runtergefahren. Und ja, wir haben an die frisch melkenden Kühe 3 Kilo Kraftfutter gefüttert, so die ersten 120 Tage oder 130 Tage. Und dann, ja, das Kraftfutter runtergenommen. Genau, ja, das war dann doch gut zu merken, weil wir haben auch andere Zeiten hinter uns, wo wir dann auch über 7000 Liter Bio gemolken haben und auch weniger Fläche hatten. Aber so konnten wir mal richtig sehen, wie viel Gras kann so eine Kuh denn eigentlich wirklich fressen. Und das war für uns wichtig, weil wir viel Grünland haben und das Gras einfach verwerten wollten oder veredeln wollten in Milch. Genau, und für mich hat es keinen Sinn gemacht, Grassilage oder Gras ab Feld zu verkaufen, um dann wieder andere Futtermittel zuzukaufen. Was natürlich auch eine Rolle spielt, ist bei so viel Fläche und dann ein Biobetrieb ist natürlich, ja, wir kriegen auch Förderung auf die Flächen und wir kriegen auch Förderung für die Kühe.
Welche Förderprogramme nutzt du?
Ja, genau, die Ökoprämie nutzen wir, dann aktuell nutzen wir die Junglandwirteprämie, dann bekommen wir die Prämie für artenreiches Grünland. Ja, dann gibt es auf dem Acker natürlich noch wieder ein paar Prämien, wenn man da nicht spritzt und so weiter, keine Pflanzenschutzmaßnahmen durchführt. Das war schon einiges, glaube ich. Ach so, nee, da haben wir noch ein paar Extensivierungsprogramme, GN1 und GN2 haben wir auch noch.
Wofür steht GN?
Oh, keine Ahnung.
Na gut, okay.
Also ich weiß die Maßnahmen, die wir da einhalten müssen, das kann ich nur sagen, ja, genau. Also das ist späterer Schnittzeitpunkt, Frühjahrsruhe. Späterer Schnittzeitpunkt dann und eine geringere Beweidungsdichte bis, ich glaube, 15. Juni oder sowas. Und dann muss man so einen Randstreifen noch lassen. Also 10% der Fläche darf dann erst ab irgendwann im August geerntet werden.
Und bei welchen Förderprogrammen oder Bedingungen ist das für dich eher Mitnahme beziehungsweise ist leicht zu erfüllen?
Die Flächen, wo wir GN1 drauf beantragt haben, das ist ein netter Mitnahmeeffekt, wo wir gar nicht viel extra für machen müssen. Zum einen war das, wo wir noch an den Hamfelder Hof die Milch geliefert haben, hatten wir da auch noch einige Extensivierungsmaßnahmen, die wir da einzuhalten, oder Biodiversitätsmaßnahmen, die wir einzuhalten hatten. Und wir haben diese Flächen, wo wir das drauf beantragt haben, von den Vorgängern schon als extensive Flächen übernommen. Und die jetzt intensiver zu bewirtschaften, hätte uns viel Geld gekostet, weil die Flächen hätten erstmal hergerichtet werden müssen, um die dann auch dementsprechend bewirtschaften zu können. Das sind teilweise Moorflächen, wo dann auch viele Binsen sind, die Entwässerung ist nicht gepflegt worden und ja, auch rund in der Runde stehen viele Bäume. Genau, und so gehen wir in der Natur da auch ein Stück zurück, da kann das Wild sich zurückziehen und ja, die eine Fläche ist auch ganz schön, die ist an so einem kleinen Wald gelegen.
Hast du auch Förderungsbedingungen, die irgendwie schwer zu erfüllen sind, wo du sagst, ist schon nicht ganz einfach?
Ja und nein, also wir haben doch auch mal auf der Fläche jetzt dieses artenreiche Grünland beantragt. Und das war dann doch gar nicht so artenreich. Also da muss man dann über die Safari-App nachweisen, dass diese Pflanzen da auch wachsen und muss die abfotografieren und so weiter. Und das war dann doch schon recht schwierig, das dann immer nachzuweisen, weil dann ist manchmal die Fläche doch schon gemäht worden und ist doch keiner los gewesen, hat die Fotos gemacht oder ist mal abgeweidet worden. Oder es sind dann doch Flächen, wo das nicht wächst, wo wir es eigentlich vorher gedacht haben. Aber gut, wenn man den Nachweis nicht bringt, dann gibt es halt einfach kein Geld. Also es ist jetzt nicht, dass wir da irgendwie ein Problem haben oder so. Und wir haben das immer von Jahr zu Jahr gemacht mit 4 Kennarten. Man kann auch noch mehr Kennarten beantragen, aber dann würde man sich auch mehrere Jahre verpflichten, diese Pflanze da dann zu finden. Und ja, das war uns dann zu unsicher irgendwie.
Und kommen wir mal zur Fleischvermarktung. An welche Firmen verkaufst du deine Tiere?
Milchkühe verkaufen wir, wenn die zur Schlachtung gehen, zum größten Teil über die VGS. Das ist genau eine Vermarktungsgesellschaft, Schleswig-Holstein nennen die sich.
Ja, VGS, Bioland SH, glaube ich, ne?
Genau, richtig, ja. Ja, die kümmern sich sehr gut, sind sehr engagiert. Dann haben wir ja auch noch die RWG Wesermarsch vor Ort, wo wir Tiere drüber verkaufen. Die werden dann hier in Wilhelmshaven geschlachtet. Ja, das sind eigentlich die beiden, wo wir so mit zusammenarbeiten, wenn die Tiere nicht in unser Markenfleischprogramm gehen, in unser kleines Steckenpferd vielleicht.
Okay, da können wir ja direkt mal weitermachen. Thema Markenfleischprogramm, das ist Earl of Lowlands, heißt sich das. Das ist irgendwie Graf von Lowlands, heißt das in übersetzt. Und ja, als ich da recherchiert habe, bin ich irgendwie nur auf Schottland gekommen oder so. Aber ja, weißt du, woher der Name rührt? Ich wurde doch nicht schlau.
Nee, das weiß ich auch nicht. Ich bin bei den Gründungstreffen nicht mit dabei gewesen, leider.
Na gut, aber der Name ist auch nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, was dahinter steckt. Und zwar werben die damit, dass du da Fleisch von DSM-Tieren kaufen kannst. Also du erhältst irgendwo damit die Art, so, weil das dann begehrter ist, das Fleisch. Und dass mindestens 75% der Fütterung aus Gras- und Grasprodukten ist. Und du bist ja so mit dem Fleisch so Anfang 2023 in diesem Programm drin. Wie ist das eigentlich, wenn du so ein Tier verkaufst, wenn es den Hof verlässt, weißt du dann schon, ob es ins Markenfleischprogramm kommt?
Ja, also wir sind ja eigentlich ein Biobetrieb und ich muss mich schon sehr damit beschäftigen, wo ich welche Tiere hin verkaufe. Die Tiere, die ins Earl of Lowlands gehen, die müssen noch besondere Sachen einhalten, sage ich mal. Und zwar müssen diese Tiere, dürfen ein Alter von 3 Jahren nicht überschreiten. Es müssen bei den männlichen Tieren müssen die Tiere gekniffen sein, also Ochsen. Und die weiblichen Tiere dürfen auch eine Vornutzung haben. Also es kann eine Erstkalbskuh sein. Die Tiere müssen aber über 280 Kilo Schlachtgewicht haben. Ja, und das sind so meine Richtlinien, wo wir uns dran richten.
Darf es auch eine Mehrkalbskuh sein?
Ja, das wird ja knapp, dennoch die Ausschlachtung hinzukriegen. Aber sie könnte, ja, das Tier darf vorgenutzt sein. Bei den männlichen Kälbern fällt die Entscheidung ja schon nach der Geburt. Oder wenn wir es zum Ochsen kneifen wollen, dann geht es ins Fleischprogramm. Genau, also es macht für uns jetzt keinen Sinn, die Tiere zu kneifen und dann irgendwo anders hin zu verkaufen. Genau, da sind einfach, ich sag mal, jetzt im Moment sind die Schlachtpreise ja schon sehr hoch, die Fleischpreise. Auch für andere Tiere, aber sonst ist das eigentlich eher unlukrativ gewesen, Ochsen aufzuziehen und die ja dann zu schlachten auf dem normalen Wege.
Wo ist der Schlachterlös bei diesem Markenfleischprogramm?
Jetzt im Moment bei 8 Euro.
Ja, und lange Zeit war, glaube ich, bei 7,50.
Genau, auch da, wo die normalen Schlachtpreise noch weit unter 5 Euro waren.
Ja, da hat das Markenfleisch ja so ein bisschen an Attraktivität jetzt verloren eigentlich, ne? Weil der Differenz ist nicht mehr so hoch.
Ja und nein. Also ich muss sagen, erstmal sind wir eine Gruppe von Bauern, die auch untereinander Kontakt haben. Also wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe und so weiter. Wir haben Treffen im Jahr, man hat eine Gemeinschaft, was ich sehr wichtig finde, wenn man mit solchen Rassen arbeitet. Und man darf auch nicht vergessen, was das Finanzielle angeht, wir haben keine Vorkostenabzüge bei den, die ins Markenfleischprogramm gehen. Das sind ja auch immer ein paar Euro pro Tier, ne? Die dann noch anfallen würden.
Wie war das denn, als du die erste Abrechnung vom Markenfleischprogramm in der Hand hattest?
Ja, das ist ganz spannend. Wir kriegen gar keine Abrechnung. Wir erstellen die Abrechnung selbst. Das heißt, wir müssen eine Rechnung schreiben. Wir geben das Tier zum Schlachten. Meistens bekommen wir noch am selben Tag oder am Folgetag die Schlachtgewichte. Solange die Tiere die Kriterien alle einhalten, steht der Schlachtpreis ja fest. Aber falls jetzt mal doch ein Tier irgendwie leichter war oder irgendwas ist vielleicht vorgefallen, dass dann vielleicht. Es gibt auch mal welche, wo man sich dann doch im Alter versehen hat, die sind dann älter oder so. Und da hält man kurz Rücksprache, wie sich da der Preis dann findet. Da gibt es dann ein paar Cent Abzug, aber dann erstellen wir selbst die Rechnung.
Und hast du mal einen Geschmacksvergleich durchgeführt zu dem Lowlandfleisch zu anderem?
Ja, also wir schlachten ja auch teilweise unsere eigenen Tiere. Genau, und daher weiß ich, wie die sind. Aber ich war mal in Hamburg mit meiner Frau bei dem Restaurant von Tim Melzer. Und da stand auf der Karte norddeutsches Rind oder Rind von der Nordseeküste. Irgendwie sowas stand da. Und da haben wir dann natürlich auch nochmal nachgefragt, weil wir da ja vielleicht die Hoffnung oder die Idee hatten, dass das ja vielleicht das Fleisch vom Earl of Lowlands ist. Und das konnte die Dame uns aber leider nicht, konnte sonst keine Antwort drauf geben. Aber wir vermuten, dass das vielleicht das Fleisch vom Earl of Lowlands ist, weil das ja auch so ein, ja, vom Namen her vielleicht in die Richtung geht, ne? Ja, aber sonst habe ich es auch im Handel noch nicht finden können.
Aber wenn du es jetzt deine Tiere, wie schmecken die? So im Vergleich, das würde dich schon interessieren.
Ja, wie schmecken die im Vergleich? Das ist eine gute Frage. Gut. Also, das ist natürlich das eigene, meint man immer, dass das besser schmeckt. Allerdings sind wir auch immer in Kreisen unterwegs, wo die dann auch oftmals Hausschlachtung haben und die Qualität ist allgemein ja schon viel besser bei langsam aufgezogenen Rindern, als wenn die jetzt schnell aufgezogen wurden.
Und die Frage ist ja auch mit der Fütterung, ne? Also ob diese Grasfütterung, ob man das schmeckt.
Ja, das weiß ich auch nicht. Dafür müsste man ja erstmal immer wissen, die Tiere, die man sonst so isst, womit die gefüttert wurden, um es genau vergleichen zu können. Und man müsste da ja wirklich eins in den anderen haben, ne? Normalerweise müssten die dann aus demselben Stall kommen, genau gleich alt sein, nur das Futter dürfte dann anders sein. Ja, das ist also, glaube ich, schon sehr schwierig, das miteinander zu vergleichen.
Und das heißt, bei der Fütterung für einen Milchkühen auch, da setzt du sehr viel auf Gras einfach. Und hast du auch noch Schrotfütterung dazu? Also was nimmst du noch was mit rein, ein bisschen für die höher Leistenden, sag ich mal? Wie schaut es bei dir aus?
Ja, genau. Also unsere Kühe, ich fange mal im Frühjahr an. Wir versuchen die so früh wie möglich rauszulassen. In manchen Jahren ist das so mein Geburtstag, 17. März, hatten wir schon mal die Kühe rausgelassen. Und dann natürlich ein paar Stunden erstmal. Und dann mit steigendem oder mit Vegetationsbeginn steigern wir dann natürlich auch die Weidestunden. Und wir sind aber eigentlich in der Regel immer Anfang April auch schon nachts mit den Kühen draußen. Oder spätestens Mitte April. Dann füttern wir nur noch ein bisschen Silo zu. Und die frischen Melken haben dann Zugriff auf 3 Kilo Kraftfutter über eine Transponderfütterung. Wir haben dann die Kühe tagsüber, müssen die über die Straße und nachts können sie hinterm Stall laufen. Dann haben sie halt nachts auch nochmal die Möglichkeit, wieder zurück in den Stall zu kommen.
Und was heißt Silo zufüttern? Einfach Grassilo oder?
Genau, Grassilage wird dann zugefüttert. Wir haben das auch schon mal Heu zugefüttert, aber das hat sich eigentlich nicht so durchgesetzt, sondern wir füttern dann auch im Sommer, genau, Grassilage zu. Vor allem in den Melkzeiten, weil die Kühe müssen ja doch ums Melken eben im Stall bleiben, weil die müssen sich sammeln, weil es dann nachher wieder über die Straße geht. Ja, im Winter, also wir haben auch einen Futtermischwagen, im Winter füttern wir mit einem Futtermischwagen. Dann haben wir natürlich größtenteils Grassilage, dann kommt da Mineralfutter mit rein, je nachdem wie die Silage ist. Manchmal wird die auch nochmal mit einem Ausgleichsfutter aufgewertet. Dann kaufen wir Tress dazu. Genau, Tresser ist ja der Rest vom Saftpressen. Wir hoffen natürlich immer, dass wir irgendwie Möhrentrester oder Rote-Bete-Trester kriegen. Oftmals ist es auch Apfeltrester. Aber das merken wir auch jetzt gerade, füttern wir auch wieder Trester. Und die Kühe, die über Sommer oder Herbst immer so ein bisschen stillbrünstig waren oder so, die kommen jetzt richtig gut zur Geltung. Also das ist schon in Sachen Fruchtbarkeit, ist der Möhrentrester unschlagbar.
Und was war eigentlich zuerst, wenn wir jetzt mal auf deine Entscheidung gehen Richtung DSN? Also das, du kommst ja von Holstein-Kühen. So, das ging dann irgendwann auf DSN, du hast das intensiver eingekreuzt und war da zuerst die Idee, ich möchte unbedingt dieses DSN-Rind oder ich möchte eine höherpreisige Fleischvermarktung oder was war zuerst?
Genau, da müssen wir ein bisschen weiter zurückgehen und zwar 2010 ging die Öko-Umstellung hier bei uns auf dem Betrieb los. Meine Eltern kamen in einer Herdenleistung von knapp 9000 Liter bei einer HF-Herde, genau, eine HF-Herde mit knapp 9000 Litern. Dann war schon schnell klar, so aus Betriebsbesuchen und Beratungen und so weiter, dass das schwierig wird, diese Kühe auszufüttern auf dem Biobetrieb dann. Gerade weil wir auch 75% Moor hatten zu der Zeit und der Rest war dann Klei. Und ja, da hat mein Vater sich ein bisschen umgeschaut und kam schnell zu dem Entschluss, ja, wir kreuzen das Schwarzmonte-Niederungsrind wieder ein. Und da war gerade Landtage Nord hier in Wüsting bei Oldenburg. Und dann hat mein Vater da bei der Ausstellung 50 Portionen DSN-Sperma gekauft. Und ich war ja noch ein bisschen jünger. Ich wollte eigentlich immer Fleckvieh haben.
Wie alt warst du da?
Ja, wie alt war ich denn da? 16, 15 so.
Okay, du wolltest lieber Fleckvieh. Spannend, ja?
Und da habe ich dann, weil, ja, das war einfach jede Zeitschrift, die man aufgemacht hat, vom Bioland oder was weiß ich, da waren immer Fleckviehkühe drin. Da habe ich immer gesagt, guck mal, Papa, also Bio geht nur mit Fleckvieh, wie denn sonst? Und ich fand, das waren auch immer schöne Kühe irgendwie, ja. Da habe ich einfach 50 Portionen Fleckviehsperma gekauft auch in Wüsting. Also wir sind getrennt voneinander da gewesen. Da kamen wir abends nach Hause und dann bin ich Stallarbeit gemacht und haben uns unterhalten, wie es so war und so. Und dann hat mein Vater mir erzählt, ja, ich habe so da das DSN-Sperma gekauft. Und ich habe gesagt, oh ja, ich habe Fleckvieh-Sperma gekauft. Naja, dann haben wir beide gelacht. Und dann ging es ja los. Da haben wir jede zweite Kuh mit Fleckvieh und die andere dann quasi mit DSN besamt. Und dann ja, kamen irgendwann die Kälber und dann hatten wir die ersten Vergleiche. Bei den Kälbern war natürlich erstmal, fühlte ich mich natürlich stetig, weil wenn wir die männlichen Kälber verkauft haben, gab es natürlich wesentlich mehr Geld wegen dem weißen Kopf. Und ja, mit den Geburten, die lief natürlich bei den DSN wesentlich leichter. Aber ich habe meinem Vater gesagt, guck mal, was willst du denn mit deinen kleinen Kälbern da? Guck mal hier die schönen Fleckvieh-Käfer. Ja, so ging das dann. Und dann bin ich ja auch in eine Ausbildung gegangen. Und dann kam irgendwann hat mein Vater auch in der Zeit, wo ich in der Ausbildung war, noch ein paar DSN-Fersen zugekauft. Da habe ich ihn auch wieder gesagt, Mensch, was hast du da denn jetzt für kleine Dinger gekauft? Wo kommen die denn her? Dann hat mein Vater aber auch geschafft, aus den Fersen auch teilweise 30 Liter rauszumelken. Also da waren wir wesentlich intensiver noch unterwegs. Und dann habe ich gesagt, ja, musst du dir vielleicht ein bisschen klein beigeben. Und naja, irgendwann kamen dann ja die eigenen Fersen und dann war schon absehbar, dass wir den Fleckvieh irgendwie, die passen nicht so zu uns. Also vom Charakter her passt das einfach nicht so zu uns. Und ja, auch die Euter waren dann in der Kreuzung, haben die sich mehr aufgespalten, kam uns zumindest so vor. Vielleicht haben wir die falschen Bullen eingesetzt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, irgendwann waren die Weißköpfe so ziemlich alle wieder verschwunden und die DSN wurden immer mehr. Ja.
Was war denn der größter Unterschied im Charakter von den Fleckvieh-Tieren zu den DSN?
Oh ja, die lassen sich schlecht treiben. Wo die stehen, da stehen die halt. Wir haben zu der Zeit noch im Durchtreibestand gemolken und haben immer einen Tau an die Kuh gemacht und die dann quasi in den Durchtreibestand reingeführt und so eine Fleckvieh-Kuh, ich weiß nicht, da sind meine Arme schon ein paar Zentimeter länger geworden, weil die möchte, wenn die da nicht rauf will, dann geht die da auch nicht rauf, bleibt einfach stehen. Ja, da kann man schieben und drücken und ziehen, wie man möchte. Ja, da muss man ja gut zureden und locken und irgendwann klappt es auch. Und das war halt das Einmelken, war mit den DSN-Holstein-Kreuzen doch wesentlich einfacher. Genau, und das andere war ja auch, es wäre ja keine komplette Rassenumstellung, mit den DSN einmal einzukreuzen. Wir haben immer die Tür noch aufgehabt, wieder zurückzugehen. Dann hat man zwar immer ein bisschen ältere Genetik drin gehabt, aber man wäre auch schnell wieder bei Holstein gewesen. Und bis man die weißen Köpfe wieder los wird, das wäre dann doch schon ein weiter Weg. Genau, was eigentlich da noch gut reinpassen würde, ist ja, dass die DSN-Crew ein Betrieb ist. Das ist ja keine extensive Rasse, sondern es ist eine gute Rasse für einen extensiv wirtschaftenden Betrieb. Weil die halt ja aus wenig dann immer noch was machen kann. Und Betriebe, deswegen stirbt die Rasse auch so langsam aus, behaupte ich immer. Die Betriebe wirtschaften immer intensiver, weil sie einfach besser kostendeckend arbeiten wollen oder was auch immer. Dazu passt die Rasse einfach nicht. Auch dieses Markenfleischprogramm mit Ochsen. Wenn einer da einen Top-Bullenstall hat und der hat da Mais vor der Haustür stehen, der muss Mastbullen machen mit Blau-Weiß-Belgier-Kreuzen oder Fleckvieh oder was weiß ich und das machen. Weil da verdient er viel mehr Geld mit als mit diesen, genau, mit solchen Rassen dann vielleicht, ne? Weil die dann doch intensiver sind. Das ist was für Leute, die es ein bisschen ruhiger haben wollen, ne?
Was hat denn deine Familie dazu gesagt? Oder, na gut, dein Vater hat es ja umgestellt, aber da waren ja noch mehr Leute beteiligt, sage ich mal so. Wie kam das an?
Genau, meine Stiefmutter, die war auch von den DSN sowieso sehr angetan. Mein Vater und meine Stiefmutter haben da zusammengearbeitet. Und ja, letzten Endes, ist das durchgeführt worden. Und ich war ja immer noch nicht so doll davon begeistert. Also ich habe das Ganze erst später angenommen, sag ich mal. Nachdem wir unsere ganzen Portionen da aufgebraucht haben, haben wir auch erstmal eine Zeit noch andere Sachen probiert. Wir haben dann nochmal Rupe- und Doppelnutzung eingesetzt, weil ich dann meinte, die sind noch schöner. Das lag vielleicht auch einfach im Alter. Man will nicht das machen, was die Eltern machen. Und deswegen musste ich ja alles andere ausprobieren, um zu zeigen, das ist alles besser als das, was ihr vorhabt. Aber dann kam irgendwann ja auch sind wir mal auf Tierschauen gewesen. Die ersten Male mit unseren entweder rein rassig zugekauften Tieren oder auch mit unseren Kreuzungstieren. Und irgendwie hatten wir da auch gleich ein Händchen dafür, so schon die besten Tiere da immer vorzuziehen. Und das hat mich dann vielleicht bestärkt, das Ganze nochmal mehr ins Auge zu nehmen. Und irgendwann kam die Komponente Förderung da noch mit zu. Für die DSN gibt es eine Förderung, weil das eine vom Aussterben bedrohte Nutztierrasse ist. Ja, und da fallen dann viele andere Rassen dann natürlich unter den Tisch, wenn man diese Förderung mitnehmen möchte.
Okay. Also war der Ansporn, also nicht irgendwie in so ein Markenfleischprogramm zu kommen, sondern eigentlich das beste Tier für euren Betrieb zu finden?
genau, das beste Tier für unseren Betrieb zu finden und auch eine gewisse Bullenauswahl und auch hier ein bisschen vor Ort zu haben. Also jetzt wäre die Rupp- und Doppelnutzung wäre ja vielleicht auch ganz interessant gewesen, aber dann habe ich dann ja auch ein, zwei Bullen geholt. Ich musste jedes Mal nach Schleswig-Holstein, das war auch sehr aufwendig und die DSN-Bullen gibt es ja hier schon denn dicht dabei und wir haben auch einen sehr engagierten Viehhändler, der sich dann darum gekümmert hat, dass hier dann Bullen herkommen und auch die Kälber vermarktet werden. Ja, das hat uns dann auch vieles, die Entscheidung leichter gemacht, so kann ich es vielleicht ausdrücken.
Und die Tiere sehen ja schon anders aus, das muss man ja sagen, die DSN. Was haben Kollegen gesagt, als das bei euch losging damit? Wurdet ihr belächelt?
Ich glaube, die Rasse war gar nicht das, weswegen wir belächelt wurden. Ich glaube, das war die Öko-Umstellung. Zu der Zeit, meine Eltern haben erstmal ein bisschen heimlich umgestellt. Das wurde nicht so an die große Glocke gehangen. Ich glaube, der Erste, der da richtig vom Wind mitbekommen hat von dieser Öko-Umstellung, war der Futtermittelberater, als mein Vater gesagt hat, ab 1. Januar kaufen wir bei euch kein Futter mehr.
Wie hat er reagiert, der Berater? Weißt du das oder hat dein Vater das erzählt?
Nee, da war ich nicht bei. Ja, das ist dann so. Oder weiß nicht, ob da noch was gab. Ich habe es gut überlegt. Und ja, die Entscheidung war natürlich von unseren Nachbarn und den Leuten hier im Dorf vielleicht nicht immer so ganz nachvollziehbar. Ach so, mit dem höherpreisigen Fleisch zu eben nochmal. Das Bankfleischprogramm gab es ja noch nicht, als wir uns für die Rasse entschieden haben. Sondern es war wirklich der Fokus darauf, eine Kuh zu haben, die aus unserem Moorgras nach Biorichtlinien Milch produzieren kann und dabei gesund bleibt. Das war eigentlich der Anreiz.
Ja, sehr cool. Und dass man dann bei so einer Rasse landet und noch zur Erhaltung der Art beiträgt, super gut. Echt. Man sagt den DSN ja nach, dass sie höhere Inhaltsstoffe haben. Siehst du das auch in deiner Herde?
Tja, ich habe in den letzten Jahren sehr gelernt, dass Inhaltsstoffe doch stark fütterungsabhängig sind. Also wir schaffen es natürlich auch mit den DSN schlechte Inhaltsstoffe zu haben, wenn die Fütterung einfach nicht passt, das Gras nicht passt. Und wir merken es dann doch, dadurch, dass wir so wenig Zukaufsfuttermittel immer eingesetzt haben, sind wir sehr stark vom Wetter und vom Gras abhängig. Wir können wenig ausgleichen. Also wir haben auch schon Jahre gehabt, da haben wir Abzug gekriegt, weil die Inhaltsstoffe das nicht hergegeben haben. Ich weiß natürlich nicht, wie schlecht wäre es mit einer reinen Holsteinherde dann gewesen. Ja, das ist dann, da habe ich natürlich dann keinen Vergleich. Genau. Aber ich meine immer, diese Fütterungsextreme, die haben die DSN dann doch immer noch am besten wegstecken können.
Und ich habe auch in der Recherche gelesen, dass die das minderwertigere Gras sozusagen oder Futter noch irgendwie besser verwerten können. Aber das kannst du bestätigen?
Ja, kann ich das bestätigen. Also ich habe jetzt keine Versuche darauf gemacht oder so. Aber man sieht es beim Jungvieh. Also wir haben dem Jungvieh auch jahrelang kein Kraftfutter gegeben, wo unsere die Leute, die ja sonst in der Gegend Tiere halten, auf vergleichbaren Flächen, ja, die haben da einmalweise das Kraftfutter reingeschnurrt. Ja, genau, jetzt füttern wir auch wieder ein bisschen mehr Kraftfutter zu, weil wir auch einfach ein bisschen intensiver werden wollen. Eine kürzere Zwischenabkalb, ach, ein kleineres Erstkalbealter. Genau, aber sonst sind die DSN da eigentlich doch sehr genügsam. Und wir haben in unserem Verein auch Leute, die Bullen mästen. Und dann haben die auch noch, kaufen die auch mal Fresser zu, das sind dann Fleckvieh oder andere Rassen. Und er sagte, morgens das Erste, wenn er in den Stall geht, dann geht er bei und schippt das, den Mais oder das Gras, was sie dann füttern, von den DSN, was sie übergelassen haben, rüber zu den Fleckviehs und so weiter, weil da liegt nichts mehr vor.
Du sagtest, der Verein, das ist ja der Verein zur Erhaltung des deutschen schwarzbunten Niederungsrind. Da bist du zweiter Vorsitzender. Kennst du auch konventionelle Betriebe, die mit DSN arbeiten?
Ja, ich glaube, ich kenne genauso viele konventionelle wie Biobetriebe.
Und wie war das in einem Stall, als ihr dann umgestellt habt? Die Tiere, die sind ja so kleiner, aber auf mich wirken die dann auch irgendwo tendenziell breiter, vielleicht weil sie kleiner sind. Aber wie kamen die zurecht mit den Liegeboxen in eurem Stall?
Schwierig, wir haben für HF-Kühe gebaut. Also wir haben Tiefboxen. Ja, die Boxen sind lang und breit. Ich meine, breit brauchen die Kühe auch, keine Frage. Aber genau, wir mussten nachher die Boxen irgendwann mal ein bisschen kleiner stellen, weil sonst haben die zu viel unter sich gemacht. Ja, aber sonst muss man immer sagen, diese kleinen Kühe, gerade wo die Herde gemischt war, ne, also konnten diese kleinen Kühe sich gut gegen die Holstein-Kühe durchsetzen. Ich habe immer gesagt, für mich ist diese Kuh sowieso super, weil ich bin 1,78 Meter. Ja, ich brauche eine Kuh, wo ich auch rüber gucken kann. Ich finde das immer doof, wenn ich im Stall stehe und sehe nichts. Ne? Das ist ja, wenn man in der Kuhherde steht, da fährt ein Trecker vorbei, man kann nicht sehen, wer das ist, weil da alles Kühe vorstehen. Ja, das ist dann das ist nichts für einen Bauern.
Okay. Und die Klauenpflege, hat sich die verändert durch DSN?
Das kann ich nicht sagen, weil wir haben vorher, waren wir in der Anbindung oder meine Eltern haben erst in der Anbindung noch gemolken und mit der Öko-Umstellung wurde erst der Laufstall gebaut. Das hat sich sowieso alles verändert durch diese Öko-Umstellung. Also unser Betrieb ist einmal, ist nicht mehr vergleichbar meiner Meinung nach zu vorher.
Ja, da kamen mehrere Sachen dann zusammen, logisch. Und mit den DSN sagt man ja nachher weniger Trittschäden. So, dass sie weniger Trittschäden im Gras machen. Liegt das einfach am geringeren Gewicht oder auch am Gemüt, dass sie weniger rumrennen?
Ja, also grundsätzlich ist es natürlich am Gewicht. Es ist einfach eine mittelrahmige Kuh. Ich weiß nicht, das Jungvieh rennt auch gerne mal hin und her. Also die spielen auch. Und ich glaube, da liegt das eher weniger dran.
Ja, okay. Alles klar. Und von dem Gemüt, sag ich mal, gibt es so ein, wenn du sie vergleichst mit HF, kannst du das beschreiben, dass das irgendwie ein anderer Schlag ist vom Tier, vom Gemüt?
Die wirken aufgeweckter, muss ich sagen. Und die sind beweglicher. Also das ist, wenn man denn auch mal versucht, die auszutricksen, wenn man mit dem Trecker irgendwie rausfahren will aus der Weide und dann nochmal schnell den Draht zu oder so. Die sind schneller und flinker als die HF. Das merkt man schon, ja. Genau. Und sonst vom Gemüt im Stall und so. Also wenn man gut mit seinen Tieren umgeht und die pflegt, dann meine ich eigentlich, sind viele Rassen ruhig. Wir haben ein paar Jahre die Kälber jetzt auch an Amm großgezogen, also Amm-Kuhhaltung betrieben. Und das ist, ja, dann merkt man schon, dass sie auch wild sein können. Dann sind sie doch vielleicht noch dichter am Uhrensteak als eine HF. Also ja.
Könnte es auch passieren, dass du wieder von DSN weggehst?
Ja, also wir haben im Moment, dadurch, dass wir jetzt den zweiten Standort seit Februar dazugenommen haben und das nicht so einfach ist, reine DSN-Tiere zuzukaufen in den Maßen, wie wir sie dann brauchen und so weiter, haben wir jetzt auch genau Holstein-Fersen zugekauft. Ja, also es ist nicht ausgeschlossen. Wir haben auf dem Standort ist nicht ganz so viel Weide wie auf dem anderen Standort und da müssen wir natürlich gucken, dass wir auch auf dem Standort da das möglichst Beste rausholen und die DSN ist meiner Meinung nach keine Stallkuh, also es würde keinen Sinn machen, eine DSN-Kuh zu halten mit 6000 Liter im Stall. Ich meine, dann kann sie ja vielleicht auch 7 geben, aber wenn die HF dann da 9000 gibt und dann ist das vielleicht dann der bessere Weg, aber das wissen wir noch nicht, das müssen wir dann noch rausfinden. Was heißt im Stall? Weidegang haben sie ja trotzdem, aber halt nicht mehr Tag und Nacht und immer Weide. Also wir behaupten ja sonst, dass wir ein Vollweidebetrieb sind. Die Kühe sind quasi nur draußen und das ist auf dem Standort einfach nicht möglich, weil nicht genug Weide dabei ist. Ne?
Dann werdet ihr so ein bisschen zweigleisig fahren.
Das könnte gut sein, ja. Vielleicht, wenn die Fersen jetzt demnächst mal kalben, kann es natürlich auch sein, dass wir sagen, oh, was ist das denn? Das können wir gar nicht. Weil ich glaube, die DSN-Kuh ist doch eine Kuh, die mit einem geringeren Management gut zurechtkommt. Und ich glaube, das muss man erstmal üben. Wenn man jahrelang so wenig ja, an der Herde machen brauchte, so kann ich es vielleicht sagen, ist das, glaube ich, doch schon ein Unterschied, dann so eine HF-Herde zu betreuen.
Wie oft sieht eine DSN-Kuh einen Clownstand?
Oh, ja, wir machen auch Routineschnitte. Also ja, haben sonst auch einmal im Jahr die ganze Herde durchgeschnitten. Ich glaube, das ist nicht anders als bei anderen auch. Bei unseren Kühen kommt natürlich auch immer noch dazu die weiten Triebwege. Die laufen ja für den Tag weiden und teilweise auch mal einen Kilometer.
Und nochmal so aus Interesse, nur so in ganz, ganz kurz. Ihr habt ja einen wahnsinnigen Wachstum jetzt, ne? Also von 150 Kühe auf 270 und es soll noch weitergehen auf 300. Ihr seid gerade mitten in der Aufstockung. Hast du mehr Leute eingestellt, um die zusätzliche Arbeit zu bewältigen? Wie ist das?
Wir beschäftigen schon immer viele Leute. Es hat sich jetzt nur der Fokus verändert. Also wir haben vorher viel auch Direktvermarktung gemacht und das jetzt nach Corona doch alles sehr stark zusammengeschrumpft und wir teilen die Arbeit jetzt anders auf.
Wo möchtest du in 5 Jahren mit deinem Betrieb stehen?
Oh, das ist eine gute Frage, weil ich hätte vor ein paar Jahren auch noch nicht gesagt, dass ich da bin, wo ich jetzt bin. Ja, das ist ganz interessant.
Bist du weiter, als du gedacht hast? Oder weniger weit?
Nee, ich bin schon weiter, muss man sagen, ja.
Typisches Phänomen übrigens. Die Leute überschätzen, was sie in einem Jahr erreichen können und unterschätzen, was sie in 5 Jahren erreichen können. Das ist in ganz vielen Bereichen so. Gerade wenn man seine Routinen ändert und Fokus auf Änderung der Routinen hat, das ist so wirkmächtig, das ist echt stark. Ja, erzähl, wo könntest du landen?
Also mein Traum ist eigentlich, was ich mir wünsche zu machen, ist, dass alle Tiere, die auf dem Hof geboren werden, den Hof entweder nachher als Schlachtvieh verlassen oder als Zuchtvieh, aber dass wir eigentlich keine Kälber mehr verkaufen, weil ich, also das wäre für mich so eine Kreislaufwirtschaft, die ich mir gut vorstellen könnte, wo ich Lust zu habe. Na, das wäre so im Hinblick auf die Rasse und auf die Tiere, so was ich mir eigentlich mal vorgenommen habe. Dann kann ich immer noch nachvollziehen, wo die auch geschlachtet werden, und das hat man noch ein bisschen in der Hand.
Was würdest du einem 22-jährigen Milchviehhalter raten?
Oh, meinem Ich, als ich angefangen habe, quasi. Ja, spannend. Ja, was würde man dem raten? Am Ball bleiben, auch wenn es schlecht läuft.
Was heißt am Ball bleiben?
Ja, also als ich gerade angefangen habe, 2017 hatten wir ein sehr nasses Jahr, danach hatten wir Dürrejahre, und das war Aufgabestimmung. Nicht nur bei mir, auch bei den anderen Berufskollegen. Und das durchzuhalten. Damals mussten wir das ganze Jungvieh verkaufen und so. Und ich war kurz davor, die Kuhherde auch zu verkaufen. Weil ich einfach mir nicht vorstellen konnte, wie ich die Kühe satt kriegen kann. Und ich konnte mir auch nicht vorstellen, das so hochpreisiges Futter zu kaufen. Ja, und ich bin dran geblieben, zum Glück. Ja, also man muss auch in schweren Zeiten einfach mal die Zähne zusammenbeißen und weitermachen.
Ja, Sven, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Weitere Infos rund um das DSN-Rind findest du in der Podcast-Beschreibung. Da sind diverse spannende Links noch mit drin. Und Sven Gramsch ist übrigens neuerdings auch im Club der alten Kühe. Falls dich das interessiert, diese überregionale Community mit konventionellen und Biobetrieben, große Betriebe, kleine, der gemeinsame Nenner ist die gesunde, problemlose Kuh, dann komm gerne mit dazu und informier dich auf kuhverstand.de/club. Hab viel Spaß mit deinen Kühen und genieß das Leben. Dein Christian Völkner.
Mehr Kuhverstand auf www.kuhverstand.de. Und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen.